Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Was haben Knie eines Kamels mit unserem heutigen Hauptdarsteller zu tun? Ihr habt gehört, es geht um Jakobus, den Gerechten. Ich zitiere von Eusebius. Eusebius ist ein Theologe und erzählt zu den Kirchenvätern und ist ein Historiker. Und der hat so ungefähr die erste Kirchengeschichte überhaupt geschrieben. Irgendwann 312 nach Christus ist zumindest der Teil geschrieben worden, den ich jetzt vorlese. Jakobus pflegte in den Tempel zu gehen und man fand ihn auf Knien liegend, für das Volk um Verzeihung flehend. Seine Knie wurden hart wie die eines Kamels, da er ständig auf den Knien lag, um zu Gott zu beten und um ihn um Verzeihung für sein Volk zu bitten. Wegen seiner hervorragenden Gerechtigkeit wurde er der Gerechte genannt. Und darum habe ich gedacht, Jakobus der Gerechte, das scheint mir ein guter Titel für diese Predigt zu sein. Nun, warum Jakobus? Warum heute? Jakobus ist eine Figur in der Geschichte, auch in der Bibel, die eher unbekannt ist, obwohl er eine recht wichtige Persönlichkeit war. Und für mich ist so der Sommer immer so eine gute Zeit, um mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, mal ein bisschen den Horizont aufzumachen und einfach mal zu schauen, was ist denn da sonst noch? Und darum bin ich auf diesen Jakobus gestoßen und habe gedacht, das könnte jetzt gut hier reinpassen. Gibt zwei, drei Herausforderungen. Die eine Herausforderung sind sicher die Knie vom Kamel in Bezug auf unser ständiges Beten, aber es gibt da noch zwei, drei andere Dinge. Ich möchte mit euch diese Biografie vom Jakobus, soweit sie uns bekannt ist, durchgehen. Und ich lade euch ein, einfach mit offenem Herzen zuzuhorchen und Gott einzuladen, zu euch zu reden. Es wird nicht so die klassische Geschichte, wo sich alles zuspitzt auf dann nachher die Hauptaussage hin und alle warten, bis diese Hauptaussage dann endlich kommt. Und warum macht er jetzt so lange, bis er endlich bei der Hauptaussage ist? Sondern ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der eine oder andere schon von diesem Eusebius, was der geschrieben hat, schon bereits angesprochen ist. Und ich lade euch ein, wirklich einfach auch offen und mit fragendem Herzen, Gott, was möchtest du mir durch diese Person Jakobus jetzt heute aufzeigen? Was ist deine Botschaft für mich heute Morgen? Was soll ich mitnehmen? Daher ist das nicht alles Einleitung, bis ich am Schluss dann nachher noch irgendeine Bibelstelle bringe, sondern es kann alles relevant sein für dein Leben. Der Anfang. Jakobus war nicht wirklich bekannt, aber wichtig. Die Geschichte beginnt so. Eine junge Frau, sie ist ungefähr 16 Jahre alt, wird unehelich schwanger. Für euch klingt das vielleicht jetzt, ja und? Aber für die Zeit damals war das ein Skandal, weil wenn eine Frau nicht verheiratet war und schwanger geworden ist, dann war das übel. Und das, die von euch, die biblisch etwas versierter sind, die wissen, im Alten Testament gibt es da so gewisse Stellen, die das dann recht stark geahndet haben. Es war ein Makel auf seiner Mutter und auch auf seinem Vater. Sein Vater hat sowieso ganz komisch reagiert, der hat nämlich nachher seine Mutter geheiratet. Nun, nochmals zu dieser Frau. Sie ist schwanger geworden vor der Hochzeit. Sie war verlobt mit ihrem Mann oder mit ihrem zukünftigen Mann und gebiert dann den erstgeborenen Sohn und heiratet dann. Und alle weiteren Kinder sind dann eheliche Kinder. ist nur der eine Sohn, der war dann unehelich. Jesus, der Erstgeborene, ihr habt es sicher geahnt, um wen es geht, Maria und Josef und Jesus, der da völlig in Unwürde geboren ist, ist eigentlich schon verrückt. Gott persönlich, hey, das ist doch viel einen triumphierenderen Auftritt organisieren können als das. Und mich berührt das. Er war sich nicht zu schade, in die tiefste Schande hineinzukommen. So ist unser Gott. Das nur so nebenbei gesagt. Jakobus als wahrscheinlich, ziemlich sicher, der zweitgeborene Sohn ist der erste eheliche Sohn. Und er kommt in diese Familie hinein, die in Gefahr steht, ausgestoßen zu werden. Weil einfach auf dieser Familie ist ein Makel. Wir haben bei uns im Dorf eine Familie gehabt, da waren sich alle im Dorf einig, die sind schräg. Die sind komisch. Und sie haben sich selber auch so verhalten, dass das immer wieder unterstützt worden ist. Eher asozial unterwegs und so. Und man hat die gemieden. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt, könnte es mit Jesu Familie gewesen sein anfänglich. Aber offenbar haben die sich ihren Platz in der Gesellschaft zurückgekämpft und wurden dann doch anerkannte Mitglieder der Gesellschaft. Jakobus, der Zweitgeborene, gehe ich mal davon aus, weil in den Aufzählungen steht er dann jeweils als Erster. Und in der Bibel können wir eigentlich davon ausgehen, dass solche Aufzählungen ihren Grund haben. Darum der Zweitgeborene. Er hatte auch Schwestern, wir wissen nicht wie viele, es müssen mindestens zwei gewesen sein, weil es steht die Mehrzahl drin. Und Jakobus war Nachkomme von David, einem Mörder, einem Ehebrecher, aber dem größten König, den es gab in Israel. Er war Nachkomme der Rahab, einer Dirne. Ihr seht, diese Geschichte von Jesus, seine Vorfahren, sind die gleichen wie die von Jakobus. Er ist in diese Geschichte hineingeboren. Das ist sein Erbe, das er mitgebracht hat. Das ist vielleicht auch seine Last, die er mitgebracht hat. Aber das hat ihn nicht davon abgebracht, so zu werden, wie er dann geworden ist. Wir können davon ausgehen, dass er handwerklich unterwegs war. Als in der Tradition damals war es so, die Kinder, vor allem die Söhne, haben das Handwerk des Vaters gelernt. Zimmermann, er hatte wahrscheinlich solche Oberarme, nicht so wie ich. Hier auch. Und irgendwann zwischen dem 12. und dem 30. Altersjahr Jesu stirbt Josef, sprich wahrscheinlich irgendwann zwischen dem 10. und 28. Lebensjahr des Jakobus. Das sind nicht ganz erhärtete Tatsachen, diese Altersangaben, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir da nicht immer arg darüber nachdenken wollen oder müssen, weil es geht mehr dann um die Inhalte. Er hat also seinen Vater irgendwann als Teenager oder junger Erwachsener verloren. Und wir gehen davon aus, eben, oder ich gehe davon aus, dass er rund 2 Jahre nach Jesus auf die Welt gekommen ist. Auch seine Brüder, die nach ihm geboren sind, könnten theoretisch auch das Handwerk des Vaters gelernt haben. Also eine Familie von Zimmerleuten. Handwerklich gut, solide unterwegs. Keine abgehobenen Kopfmenschen, sondern geerdet mit Holz als gutem Werkstoff unterwegs. Irgendwann nach Josefs Tod, zu Beginn Jesu öffentlichen Wirkens, also ungefähr 27 nach Christus, jetzt seid ihr vielleicht verwirrt, Jesus hat doch ungefähr mit 30 Jahren angefangen, öffentlich zu wirken. Unsere Zeitrechnung ist da nicht ganz kongruent mit Jesu wirklichem Leben. Stört euch nicht daran, es ist einfach so. Also ungefähr 27 nach Christus oder nach unserer Zeitrechnung, zieht Jesus nach Kapernaum zusammen mit seiner Familie Und da sehen wir dann das erste Mal etwas von Jakobus, allerdings nicht mal persönlich erwähnt, sondern einfach seine Familie war auch dabei. Und diese erste Begebenheit, die wir lesen, die biblisch bezeugt ist, an der Jakobus beteiligt war, ist diese Hochzeit zu Kana und dieses erste Wunder, das Jesus da gemacht hat. Das steht in dieser Stelle, die da aufgeschrieben ist, Johannes 2, Vers 12. Hier tut Jesus das erste offizielle Wunder und Jakobus ist dabei und sieht das. Wie es ihm wohl ergangen ist dabei, ich weiß es noch nicht. Vielleicht werde ich es auch nie erfahren. Wir gehen jetzt weiter in eine peinliche Öffentlichkeit, weil Jesus ist ja eigentlich die Hauptperson und nicht Jakobus. Jakobus ist ja nur der jüngere Bruder. Ich bin der jüngste Bruder in einer Familie. Vor mir sind alle anderen zuerst gewesen. Ich weiß, was das heißt. So, man ist dann der Zweite, man ist weniger bekannt unter Umständen, die anderen sind vielleicht sogar gescheiter. Was auch immer, er war der Zweite, Jesus war der Erste. Noch sind Jakobus und seine Brüder mit Jesus unterwegs. Aber irgendwann scheint es ihm unwohl zu werden. Ist mein Bruder Jesus wirklich ein Prophet? Oder ist er ein Scharlatan? Vielleicht ist das die Frage, die sich Jakobus gestellt hat, damals ungefähr 28 Jahre alt, so voll im Saft. Am Anfang war er vielleicht noch stolz, so nach diesem Wunder in Kana, aber da hat er auch gesagt, dieser Wundertäter, das ist mein Bruder. Ihr kennt das vielleicht. Manchmal macht man das ja gerne. Ja, der da im Fernsehen aufgetreten ist, mit dem habe ich mal geredet, den kenne ich. Man macht, das ist so ein soziologisches Phänomen, dass man sich gerne noch ein bisschen in der Berühmtheit gewisser Leute sonnt, die man ja persönlich kennt, mit denen man vielleicht verwandt ist oder so. Ich denke, dem Jakobus wird es da nicht anders gegangen sein. Möglicherweise war er am Anfang recht stolz auf ihn, aber es wird schwierig. Irgendwann entschließen sich Jakobus, seine Brüder und seine Mutter, Jesus zurückzupfeifen. Jakobus steht auf und sagt, hey, Moment mal Jesus, so geht das nicht mehr weiter. Sie ermahnen ihn, endlich vernünftig zu werden. Ihr seht hier die Bibelstellen, von denen ich rede, die ich nicht vorlesen werde. Ihr dürft die gerne abschreiben oder dann nachher das Skript hinten nehmen, da steht das auch nochmals drin. Und Jesus ist so ein harter Schädel, da geht einfach nicht drauf ein. Der lässt die einfach links liegen. Und dann versuchen sie es auf eine andere Art, eine andere Strategie. Sie wollen einfach ihrem geliebten Bruder helfen, dass er endlich aufhört, so öffentlich aufzutreten und alle vor den Kopf zu stoßen und am Sabbat Wunder zu tun und solche Sachen. Das geht einfach nicht. Okay, dann denken sie, hey, Jesus, dann geh doch wenigstens in die Hauptstadt und tu dort deine Wunder. Vielleicht kommt er ja so zur Vernunft. Johannes 7, Vers 3 bis 5. Doch darauf geht Jesus nicht ein. Heute hätten wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Heute könnten wir diesen Jesus nehmen und mit ihm zum Psychiater gehen und der würde dann ein psychiatrisches Gutachten schreiben und dann wäre das Problem erledigt. Da werden dann die Therapien, Medikation und so weiter, was halt alles nötig ist, damit dieser Jesus endlich aufhört, unbequem zu sein. Hatten sie damals nicht. Das Schlimme ist, Jakobus muss damit rechnen, dass Jesus in Kürze getötet wird, zum Tod verurteilt, weil das, was der da macht, das hat einfach alle vor den Kopf gestoßen. Und schlimmer noch, Jakobus musste davon ausgehen, dass auch sie als Familie geächtet werden und ausgestoßen. Also dieser Makel von der Geburt, der geht einfach weiter. Und Jesus bleibt stur, egal wie stark, knifflig, leise und klug die Vorgehensweise des zur Vernunftbringens seiner Familie auch ist. Jetzt beginnt er vielleicht nachzudenken. Stimmt es vielleicht doch, was mein Bruder predigt? Könnte es sein, dass das mit diesem Messias-Anspruch stimmt und dass das nicht nur Größenwahn ist? Nun, wenn wir eh zu denen gehören, die ausgestoßen werden, wir haben ja eh nichts mehr zu verlieren, dann wird es wohl nicht schaden, das Ganze uns einmal näher anzuschauen. Jakobus macht sich also auf den Weg und beginnt Jesus nachzufolgen. Und dann geschieht das Schreckliche. Das, was Jakobus befürchtet hat, das, was er erahnt hat, 3 Jahre hat es nur gedauert und dann heißt es Tod. Jesus wird hingerichtet, sein Bruder, sein geliebter Bruder wird hingerichtet, gekreuzigt. Ein schändlicher Tod am Kreuz. Das war nicht eine normale Hinrichtung, sondern das war ein Tod in Schande. Und ihr merkt wieder, dieser Makel, der bleibt einfach auf diesem Leben, auf dieser Familie. Jakobus und seine Brüder gesellen sich zu denen, die Jesus geliebt haben und um ihn trauern. Er ist mit seinen Brüdern, mit seiner Mutter und anderen, es sind rund 120 Menschen, zusammen irgendwo in Jerusalem. Was wird jetzt geschehen? Sie haben Angst, sie haben die Türen zugesperrt. Sie hatten Angst vor der Staatsmacht. Sie hatten Angst, unser Jesus ist weg. Was geschieht jetzt? Was passiert jetzt? Und so ging es aus dem Jakobus. Und dann, inzwischen hat er ja erfahren von Jesu Auferstehung, aber das hat sich irgendwie noch nicht so wirklich eingeprägt. Sie sitzen da in dieser Kammer, warten und haben Angst. Und warten darauf, dass der Messias das erfüllt, was er gesagt hat. Sein leiblicher Bruder, der zugleich der Messias ist. Und plötzlich beginnt ein Rauschen, ein undefinierbarer Lärm, ein Grollen, es rauscht, es wird laut, es wird hell, fast unerträglich hell. Was ist das? Ist das Feuer? Es ist nicht heiß. Aber ja, es ist sogar angenehm. Aber es ist Feuer, was geht hier ab? Jeder von uns brennt. Und trotzdem verbrennt er nicht. Moment, das hatten wir schon mal. War das nicht? Mose hat doch das erlebt. Da war so ein Dornbusch. Und der hat gebrannt und ist nicht verbrannt. Das muss von Gott sein, dieses Feuer. Anders geht das gar nicht. Und jetzt beginnt er zu begreifen. Jetzt beginnt er zu verstehen. Dieses Feuer ist der Heilige Geist, der auf uns und in uns kommt. Jesus hat ja vom Heiligen Geist geredet. Und dieser Heilige Geist kommt jetzt als Feuer in uns hinein und in alle hier drinnen. Alle werden von diesem Feuer erfüllt. Und Gott selbst ist in diesem Beistand auf jeden von uns gekommen. Wow! Ich merke es. Ich rede in einer Sprache, ich rede von Gottes großen Taten in einer Sprache, die ich nicht kenne und verstehe sie trotzdem. Wow, das ist es also, was Jesus gemeint hat. Er hat gesagt, er geht hin und der Heilige Geist wird kommen. Das muss jetzt dieser Augenblick sein, wo der Heilige Geist kommt und uns erfüllt. Wow, das ist ja Wahnsinn und ich bin da mittendrin. Mich, den ich ihn zuerst für verrückt erklären wollte, hat er ebenso mit dieser Gnade gefüllt, mit diesem Geist gefüllt wie alle anderen. Wow. Jakobus muss jetzt aber still werden, weil jetzt tritt ein anderer auf. Es ist Petrus, der beginnt mit einer Predigt, die unglaublich ist. Alle sind von den Socken, wahrscheinlich auch Petrus selber, weil er ja jetzt in einer vorher nicht gekannten Dimension da ist. Der Heilige Geist, der ihn die Sachen aufschließt, der ihm verstehen lässt, wie das zusammenhängt. Und er erklärt in einer Predigt das ganze Evangelium mit allem, was dazugehört. Apostelgeschichte 2, Vers 14, die folgende. Und nach dieser Predigt geschehen viele Zeichen und viele Wunder. Und Jakobus erlebt, was er vorher vergeblich gesucht hat. Tausende kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und die Schar der Jünger wächst ins Unermessliche. Und das in der Stadt, in der Jesus kurz zuvor getötet wurde. Es ist da die Rede von Tausenden. Also das ist jetzt nicht so wie bei uns. Wir haben da jetzt heute wahrscheinlich so um die 250 Leute sitzen, plus minus. Das ist mehr als das Zehnfache. Ui, da muss eine Organisation aufgebaut werden. Hä? Das geht nicht mehr einfach so, dass da so ein paar Jünger da sind und sagen, ja, okay, jetzt predigen wir mal und machen wir mal Gottesdienst. Technik mussten sie noch nicht aufbauen, zum Glück. Sie haben aber dafür andere Dinge aufgebaut. Die haben ja eine Organisation innerhalb Tagen aus dem Boden gestampft. Jesus mit ihnen zusammen, eine Riesengemeinde. Und Jakobus wird zu einer Führungsperson in dieser Gemeinde. Die Führungspersönlichkeit. Hier habe ich auch wieder einige Stellen aufgeschrieben, die ihr gerne nachlesen könnt. Jakobus, zunächst eine Randfigur, beginnt langsam sein Potenzial zu entfalten. Das finde ich immer so spannend, wenn man sieht, wie Menschen ihr Potenzial entfalten. Und zwar nicht nur menschliches Potenzial, sondern göttliches Potenzial. Das hatte Jakobus in sich. Göttliche Gaben, die er auf einmal begonnen hat zu leben, gewagt hat zu das zu tun, gewagt hat, in diese Stiefel zu steigen, die Verantwortung zu übernehmen, im Wissen, da oben, da kommt wieder die nächste Sprosse. Danke für dieses Video. Da kommt wieder die nächste Sprosse. Und da kommt sie auch wenn ich sie jetzt noch nicht sehe, aber jetzt ist sie da. Da hinein ist er gewachsen. Es ist nicht deutlich, wann genau er sich so entwickelt hat, aber es ist ziemlich bald klar, Jakobus ist der Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Er ist der Gemeindeleiter. Und er wagt sich jetzt auch nicht mehr Bruder Jesu zu nennen. Er sagt einfach Knecht Jesu Christi. Er will sich nicht anmaßen, irgendwie eine solche Göttlichkeit als Bruder Gottes oder so angeschaut zu werden, sondern er nennt sich Knecht Christi, Knecht Jesu Christi. Und mit Knecht meint er nicht Sklave im Sinn von jemand, der nichts darf, der nur ausführen muss, der nichts zu sagen hat, sondern er versteht es als ein Ehrentitel. Und ich glaube, das dürfen auch wir als Ehrentitel verstehen, wenn wir sagen, wir sind Knechte Christi. Er sieht die Ehre, die Jesus ihm zuteil werden ließ, auf gleicher Ebene mit Mose, mit den Propheten, mit Jakob, mit David. Die haben sich alle Knechte des Herrn genannt. Jakobus leitet also die Jerusalemer Gemeinde und einige Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung sieht man seine Gerechtigkeit, wie ich anfangs von Eusebius gelesen habe. Die wird so stark, dass er diesen Beinamen bekommt, den er selber aber auch nicht für sich verwendet. Ich denke, das ist immer gut, wenn man sich selber weniger Titel zuschreibt als andere einem geben. Man muss sich ja nicht selber brüsten mit irgendetwas. Wenn es sichtbar ist, dann ist es ja schön. Er wurde als gerecht gesehen und als gerecht erkannt. Ein Mann, der sich dadurch auszeichnet, dass er das rechte Urteilsvermögen in verschiedenen Situationen besitzt. Zum Beispiel nach der Bekehrung des Paulus. Paulus war ja von den Christen damals gefürchtet. Und zwar wirklich panisch gefürchtet, weil Paulus ist ausgezogen, Christen zu töten, Christen einzukerkern, Gemeinden auszulöschen. Der bekehrt sich und kommt nach Jerusalem. Ui, Jakobus hat ihn da kennengelernt. Das erste Mal sieht Paulus da nur Petrus und Jakobus. Lesen wir so im Galater 1, Vers 19. Im Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, ist Jakobus es, der diesen Streit, diesen Diskurs oder diese Diskussion oder wie auch immer wir das nennen wollen, zu Ende bringt mit ganz weisen Worten. Und mit diesem Abschluss macht er den Weg frei für die, ich sage jetzt mal, weltweite Mission. Alle, nicht nur die Juden, dürfen vom Evangelium erfahren. Und mit diesem weisen Beschluss, den Jakobus da geprägt hat, wurden diese Türen regelrecht aufgerissen. Und da wurde es möglich gemacht. Mit offizieller Zustimmung der Leitung der Kirche. Als Paulus von der dritten Missionsreise zurückkommt, geht er und seine Begleiter zu Jakobus und treffen sich dort mit den Ältesten, um ihnen allen unter dem Vorsitz des Jakobus den Bericht über die dritte Missionsreise abzugeben. Apostelgeschichte 21. Am Rande erwähnt, Jakobus ist verheiratet, seine Brüder auch. Ich kann mir auch vorstellen, er hatte Kinder. Wir sehen nur im 1. Korinther in einem Nebensatz erwähnt, dass er verheiratet ist. Mehr wissen wir darüber nicht. Und ich habe jetzt auch nicht in den weiteren Sekundärliteratur nachgeforscht. Ich denke, das ist jetzt für uns heute nicht das Wichtigste, ob er Kinder hatte. Aber er schreibt ungefähr 44 nach Christus einen gewichtigen Brief. Das können wir kurz rechnen. Gemeindeleitung ungefähr ab 30 nach Christus bis 44 nach Christus, das sind ungefähr 14 Jahre. Es ist viel gelaufen in dieser Zeit. Nur 14 Jahre. Er war da ja in dem Fall auch noch ein relativ junger Mann. Er war da, sagen wir mal, 40 ungefähr. Hat er einen gewichtigen Brief geschrieben, der zwar umstritten von verschiedenen Stellen, aber doch den Eingang in unsere heutige Bibel gefunden hat. Luther hatte ganz starke Mühe mit diesem Brief zum Beispiel. Und ich glaube, es gibt bis heute Theologen, die haben mit diesem Brief Mühe. Aber er ist in der Bibel drin und ich bin sehr froh, dass er da drin ist. Weil in diesem Brief kommen ganz wichtige Dinge für uns zum Ausdruck, die wir sonst nicht hätten. Der Brief wird oft missverstanden, weil er oft in falscher Erwartung gelesen wird. Ich zitiere aus Rienecker, aus einem Bibelkommentar: Wer im Jakobusbrief, also im J steht da nur, wer im Jakobusbrief grundsätzliche Lehraussagen sucht, wird ihn nur zu leicht missverstehen. Den Zugang eröffnet dagegen eigene Not und eigene Erfahrung im Alltag des Glaubens. Ich war überrascht, als ich das gelesen habe und gedacht, okay, da kann ich mich noch gut wiederfinden. Er spricht Themen an, die mir im Alltag widerfahren. Wie kann ich damit umgehen? Im Gerhard Mayer, ein anderer Kommentar, der hat geschrieben, der Jakobusbrief ist auf die christliche Praxis hin orientiert. Jakobus gibt Anleitung zur Praxis des Christseins unter überraschend vielen Gesichtspunkten. Jakobus ist beides. Ein Ermutiger zum Glauben und ein unnachsichtiger Mahner gegenüber den Sünden, die in der urchristlichen Gemeinde, die in den christlichen Gemeinden auftauchen. Voraussetzung ist das Heil, das Christus bewirkt hat. Dabei ist Jakobus nicht mehr genötigt, den Weg zum Heil aufzuzeigen. Er redet ja zu Christen, vielmehr befasst er sich damit mit dem, was gelebter Glaube ist. Es geht also Jakobus in den Aussagen in seinem Brief zu Glauben und Werken nicht darum, den Weg zum Heil am Kreuz aufzuzeigen. Das ist ganz wichtig, weil das ist oft das große Missverständnis. Sondern er kommt schon vom Kreuz her. Er kommt von der Tatsache, ich bin Kind Gottes. Ich habe mein Leben Jesus übereignet, habe die Gnade von ihm erfahren, dass mein Leben jetzt ein Plus davor hat, weil es vorher ein Minus davor hatte. Ich komme vom Kreuz her. Das heißt, ich habe mein Leben Jesus übereignet. Der Heilige Geist wohnt in mir. Das bedeutet es, vom Kreuz her kommen. Die Schande, die Schmach, die Jesus am Kreuz getragen hat, die hat er für mich getragen. Wenn ich das für mich annehme, dann bedeutet das, ich komme vom Kreuz her. Einfach so zum Verständnis. Und von daher kommt er. Von daher kommt Jakobus in seinem Brief. Du Christ, du Kind Gottes. Wie gehst du damit um? Was ist echter Glaube? Das ist jetzt so ein kurzer Einschub, weil ich habe gedacht, ich muss da aus dem Jakobusbrief eine Reizstelle schon auch noch bringen. Ich möchte auf eine zentrale Stelle eingehen. Es ist da zwar ein ganzer Abschnitt, Vers 14, also Kapitel 2, Vers 14 bis 26. Aber ich möchte einfach nur kurz diesen einen Teil lesen, von den Jakobus geschrieben hat. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. In dieser Passage erklärt Jakobus das Zusammenspiel von Glauben und sichtbarer Ausübung des Glaubens, die Werke. Die Hauptfrage ist, was ist rechter Glaube, was ist echter Glaube? Und dabei müssen wir wirklich wissen, dass es hier nicht darum geht, wie ein Mensch zum Glauben beginnt. Ich habe das vorher schon gesagt, mir ist das ganz wichtig. Sondern wie ein Mensch im Glauben leben kann. Wie er als gerettetes Kind Gottes leben kann und wie sich der Glaube auswirken muss. Gerhard Meyer sagt es so, Jakobus fährt nicht zuerst zum Kreuz hin, sondern er kommt schon vom Kreuz her. Bedenkt man dies, dann darf man den Brief nicht mehr als gesetzlich, als was er oft verschrien wird, oder unevangelisch abstempeln. Er ist genauso evangelisch wie die übrigen Briefe des Neuen Testamentes. Und Jakobus sorgt zusammen mit Paulus dafür, dass aus der göttlichen Gnade keine billige Gnade wird. Dieser Begriff billige Gnade war vor einigen Jahrzehnten ein wichtiges Schlagwort, ist heute ein bisschen unbekannt geworden. Billige Gnade ist nach dem Motto, ja, ja, du musst nur einfach um Verzeihung bitten, nachher ist alles okay und dann kannst du so weitergehen wie bisher. Das wäre so die billige Gnade. Davon hat Jesus nie geredet. Und Jakobus ist dieser Punkt ganz wichtig. Und darum sagt er, ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Wir müssen hier einiges beachten, um das rechte Verständnis zu bekommen. Jakobus stellt hier Glaube und Werke aus Glauben einander gegenüber. Der Glaube, der hier als Gegensatz steht, ist das, was wir heute als Privatsache deklarieren. Es ist doch meine Privatsache, was ich glaube. Das geht doch niemandem etwas an. Ich muss doch das nicht öffentlich machen. Datenschutz und weiß nicht, was alles wir da anfügen können. Ich und mein Gott, das genügt. Oder vielleicht ich, meiner, mich und mir und mein Gott. So diese höchst vereinzelnde und individualistische Art des Glaubens, die wir heute haben. Ich glaube, das ist das, was Jakobus damit meint, mit diesem nur Glaube. Der Glaube, den Jakobus hier als unseligen Gegensatz herausstellt, ist im höchsten Fall ein Lippenbekenntnis. Aber es ist der wahre Glaube, der Glaube nach Gottes Herzen, der in meinem Handeln und Leben sichtbar wird. Es ist der Glaube, der sich im Handeln ausdrückt. Und echter Glaube kann sich gar nicht anders als im Handeln ausdrücken. Nicht nur punktuell, zum Beispiel vorher, als der Kollektenbehälter durch die Reihen gegangen ist, da was reinzutun, das sind so punktuelle Sachen, die gehören auch dazu. aber damit kaufe ich mich nicht frei und muss nachher nichts mehr tun. Das ist nämlich gar nicht das Thema, sondern damit mache ich mich zum Teilhaber mit dem, was ich damit trage, mit reinbringe. Sondern in meiner von Gott geprägten Grundhaltung. Eine Grundhaltung, die mein Herz einfach füllt und aus meinem Herzen dann hervorquillt. Dass der Lebenswandel, der aus meinem von Gott geprägten Herzen herausquillt, kann gar nicht untätig sein, kann gar nicht unsichtbar bleiben. Wenn mein Glaube unsichtbar bleibt, dann, spätestens dann, muss ich mir ganz, ganz stark überlegen, was habe ich für einen Glauben. Ich sage das jetzt nicht, um moralisieren zu wollen, gar nicht, sondern das ist mehr so eine seelsorgerliche Überlegung. Die Frage, was mache ich aus meinem Leben und was lasse ich Gott zu, aus meinem Leben zu machen? Lasse ich es zu, dass er mit meinem Leben etwas macht? Oder behalte ich die Zügel in meiner Hand und er darf irgendwo in einer Ecke noch so ein bisschen rumprägen, so am Sonntagmorgen von 10 bis 11:30 und vielleicht noch am Mittwochabend im Hauskreis oder wie auch immer. Wie sieht denn so ein tätiger Glaube aus? Es kann sein, dass der Glaubende freundlich gegenüber Menschen ist, die es nicht verdient haben. Menschen, die es ihm übel tun, die unfair sind, die ihn vielleicht sogar verleumden. Das kann so ein tätiges Handeln eines Christen sein. Trotzdem freundlich zu sein. Bestimmt, aber freundlich, obwohl es der andere überhaupt nicht verdient hat. Es kann auch sein, dass dein tätiger Glaube dich dazu bringt, dass du Missionar wirst. Auf Merseyship oder wo auch immer. Auch das kann es sein. Und dazwischen gibt es ganz, ganz viele Facetten. Es kann sein, dass dein tätiger Glaube im Geschäftsleben sich durch die faire Behandlung deiner Angestellten, falls du welche hast, deiner dir Untergeordneten, für die du Verantwortung trägst, deiner Partner, deinen Vorgesetzten, dass sich das so auswirkt, dass du da fair unterwegs bist, dass du ehrlich unterwegs bist und nicht irgendwie irgendwas so noch für dich klammheimlich einsackst. Das kann es zum Beispiel heißen. Ich weiß nicht, wie dein Glaube in deinem Leben sichtbar werden soll, aber ich weiß, dass wahrer Glaube in deinem Umfeld sichtbar werden muss. Nicht, weil ich sage, du musst jetzt dafür sorgen, sondern weil, wenn der Heilige Geist in dir wohnt und du zulässt, dass er dein Leben in der Hand hat, dass er durch dich wirken kann, dann kann es gar nicht anders sein, als dass es sichtbar wird. Die Herausforderung ist es, das zuzulassen. Wieder eine Aussätzige von den 10. 10 wurden geheilt durch Jesus. 9, keine Ahnung, wo die geblieben sind. Einer ist zurückgekommen und nur dieser eine hat die Verheißung Jesu bekommen. So ähnlich verhält sich das da. Sollte dein Glaube im Leben nicht sichtbar werden, und diese Frage kannst nur du beantworten, dann möchte ich dich darüber ermutigen, darüber nachzudenken. Denn Jesus hat selbst gesagt, Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Völlig absurder Gedanke. Im Gegenteil, man stellt diese Lampe auf den dafür vorgesehenen Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Eine gewaltige Aussage. Ich habe das unten noch ein bisschen fett gemacht. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Das hat jetzt Jesus gesagt, nicht Jakobus. Aber ich wollte das einfach bringen, um nochmal deutlich zu machen, Jesus hat genau die gleiche Sprache geredet wie Jakobus. Er hat genau dasselbe gesagt. Ihr seht, dass Jesus und Paulus mit Jakobus übereinstimmen. Vielleicht magst du dir jetzt nach der Predigt mal den Jakobusbrief vorknüpfen. Jetzt so in den Sommerferien, vielleicht hast du Ferien, kann man gut einmal so etwas einfach mal durchlesen. Zuerst vielleicht in der Hoffnung für alle, so flüssig, und dann nachher in einer anderen Übersetzung mal so reingraben, mal wirklich so vielleicht einen Kommentar zur Hilfe zu nehmen und einfach wirklich so diesen Brief mal vornehmen und anschauen. Ich ermutige dich dazu. Vielleicht wirst du wesentliche Entdeckungen machen in diesem Sommer. Nun möchte ich mit euch die letzte Station im Leben vom Jakobus anschauen. Das verantwortungsvolle Ende. Es gibt hier nicht mehr wahnsinnig viel zu sagen. Wir wissen um sein Ende. Er ist noch nicht sehr alt. Nach Eusebius trug Jakobus den Beinamen der Gerechte und wurde, wie auch Josephus mitteilt, 62 nach Christus von den Juden gesteinigt. Das ist übrigens aus dem großen Bibellexikon, habe ich das abgeschrieben. Nein, von Rinecker das. Nachher kommt das Bibellexikon. 62 nach Christus wurde er von den Juden gesteinigt. Dies geschah, als nach Festus der Posten des römischen Prokurators vakant war und der Hohepriester Ananus II. Dies ausnutzte, um die Jerusalemer Gemeinde zu verfolgen. Und da war ja, wie wir wissen, Jakobus einer der Leiter. Dabei wurden Jakobus und einige Gemeindeglieder gesteinigt. Das war sein Ende. Das war das Risiko, das er auf sich genommen hat. Und es war ihm bewusst, dass sein Ende so sein könnte. Er wurde gesteinigt, eigentlich hinterrücks, in einem juristisch höchst skandalösen Akt. Aber er ist der Tod des Zeugen, des Märtyrers gestorben. Er hat das Zeugnis von Jesus und seiner Gotteskindschaft bis zuletzt bewahrt und ist so gestorben. Er starb also ungefähr als 58-Jähriger den Tod des Zeugen. Und mit seinem Tod hat er mehr als einmal bezeugt, was er in seinem Leben gelehrt hat. Glaube kann nur in den Werken, im Auftreten, im Sein sichtbar werden. Es gehört zusammen. Und das Schlusswort für heute gehört dem Schreiber des Hebräerbriefs. Hebräer 13, Vers 6 bis 8. So können wir auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir tun? Gedenkt an eure Lehrer. Und ich habe das jetzt im Hinblick vor allem auf Jakobus, aber es gibt ja auch noch andere, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe, in Ewigkeit. Amen.